sehr wichtig war. Und ich habe mich unter Zeitdruck setzen lassen. Und das soll heute nicht passieren. Also ich werde so lange machen, bis ich fertig bin. Und ihr habt überhaupt keine Verpflichtung. Ihr werdet nicht komisch angeguckt, wenn ihr eher, als ich Amen sage, aufsteht und geht. Habt ihr die völlige Freiheit. Ihr müsst hier nicht auf eurem Sitz sitzen bleiben. Genau, also ihr seid, Dominik, der fängt, er ist schon erleichtert, dass er gehen darf, wann er will. Halleluja. Okay, ich möchte beten und dann können wir in die Predigt starten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Und Jesus, du hast gesagt in Markus Kapitel 4, Vers 13, wenn wir dieses Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann nicht verstehen, dann können wir die ganzen anderen Gleichnisse nicht verstehen. Dann können wir dein Reich nicht verstehen. Und Herr, uns soll es nicht so gehen. Wir wollen wissen, wie dein Reich funktioniert. Wie deine Königsherrschaft funktioniert. Was es in deinem Königreich für Gesetze gibt. Was die Dynamiken sind, die dein Reich am Laufen halten. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns redest und dass du uns heute erleuchtest und uns zeigst, was es mit diesem zweiten Herzensboten auf sich hat. In Jesu Namen. Amen. Das Gleichnis vom Sämann befindet sich in Matthäus Kapitel 13, in Markus Kapitel 4 und in Lukas Kapitel 8. Und es ist, wie ich gerade im Gebet schon formuliert hatte, das Wichtigste von allen Gleichnissen. Das grundlegende Gleichnis, mit dem wir ansetzen sollten, wenn wir das Reich Gottes verstehen wollen. Es gibt also nach meiner Erfahrung über dieses Gleichnis im Reich Gottes, so in der normalen Gemeinde, in den normalen Bibelkursen und Bibelschulen, nur eine recht oberflächliche Lehre. Und deshalb ist es auch, denke ich, der Grund, warum ich Gott gehört habe, dass wir 4 Wochen lang über dieses Gleichnis uns unterhalten sollten und darüber predigen sollten, um da wirklich zu verstehen, was da vor sich geht. Und als ich das erste Mal so diesen Eindruck hatte, dachte ich, 4 Wochen über ein Gleichnis, wie soll ich das noch füllen? Und dann halt letzte Woche war die erste Predigt schon Überlänge und ich musste schon was abkürzen. Also es war schon, es gibt da eine Tiefe und eine Fülle von Wahrheiten, die wir ergreifen möchten. Gott möchte uns da etwas zeigen. Genau. Wir wollen auch gleich starten mit Römisch 1 und zwar Wiederholung. Ach genau, die Texte habe ich euch jetzt ausgeteilt, damit ihr direkt vergleichen könnt. Matthäus, Markus und Lukas haben einen unterschiedlichen Schwerpunkt und sie betonen verschiedene Dinge aus dem Gleichnis anders. Ja, zum Beispiel schon der erste Vers, da heißt es, das Wort Gottes und Matthäus sagt, das Wort vom Reich. Und es sind verschiedene Dinge, die wir alle betrachten müssen, die wir alle zusammennehmen und deswegen habe ich diese Auslegung des Gleichnisses da nebeneinander gesetzt, sodass wir nicht ständig blättern müssen. Ich brauche auch eins. Hat jemand eins für mich? Noch? Okay, ihr habt eins, ja. Seid verheiratet. Okay. Ich möchte mal den Text lesen aus Markus Kapitel 4. Vers 3 bis 9. Hört zu. Ja, wenn Jesus sagt, hört zu, oder wenn ich das zu meinen Kindern sage, dann wissen die, jetzt ist es wirklich wichtig, dass ich zuhöre. Da sagt er nicht einfach irgendwas daher, sondern jetzt kommt was Wichtiges. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieses Gleichnis beschreibt den Sämann, der ausgeht, um zu säen. Und der Sämann sät Und die Saat ist das Wort Gottes. Das heißt, immer wenn du zu deinem Freund, zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu Arbeitskollegen das Wort Gottes redest, dann säst du eine Saat aus und diese Saat dringt direkt in ihr Herz. Aber ob diese Saat da aufgeht, ob sie Frucht bringt, ob dieser Mensch ja, im Sinne des Reiches Gottes anfängt zu wachsen und Frucht zu bringen, das bestimmt der Zustand seines Herzens. Ja? Also eine gute Predigt hängt nicht, es geht nicht unbedingt darum, ob jemand gut predigt oder die beste, akkurate Predigt hält und das alles bibeltreu ist, sondern es kommt vielmehr darauf an, auf die Herzen der Zuhörer. Was ihr aus dieser Predigt mitnehmt und was Frucht bringt in eurem Leben, kommt darauf an, wie euer Herz beschaffen ist. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, besonders als Prediger, weil man sonst in depressive Löcher fällt. Ja, man predigt sich man predigt sich da den Wolf und man versucht, ey Leute, das Reich Gottes und man sieht über Jahre und Jahre keine Veränderung. Das muss nicht, es kann, aber es muss nicht an dem Prediger liegen. Es kann an den Herzen der Zuhörer liegen. Und darüber redet hier Jesus. Und diese Herzenszustände betreffen nicht nur Ungläubige, sondern auch Christen. Jeder dieser vier Herzensböden kann entweder bei einem Christen vorhanden sein, aber auch bei einem Nicht-Christen. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil sonst denken wir, ja, dieser harte Boden da, wo der Weg, das sind die Nicht-Christen. Aber wenn du schon mal ein bisschen rumgekommen bist und der Herr dir ein bisschen die Augen geöffnet hat, hast du vielleicht schon gesehen, dass die Christen meistens viel härtere Herzen haben als die Nicht-Christen. Und wir hatten das letzte Woche, als wir über den ersten Herzensboden gesprochen haben, wo man immer wieder drüber trampelt, ein Weg entsteht, ein Trampelpfad und die Saat dringt nicht in die Erde ein und dann kommen die Vögel und fressen die Erde weg. Und wir hatten drüber gesprochen, über das harte, gottlose Herz, was jeder Nichtchrist natürlicherweise, wenn Gott noch kein Werk getan hat, was jeder Nichtchrist hat. Und wir hatten gesprochen über das harte, fromme Herz. Ja, wir hatten in Zacharia 7 diese Bibelstelle, sie haben ihr Herz hart gemacht wie Diamant, weil sie die Worte Gottes nicht hören wollten. Und dann kommen die Dämonen und sie nehmen das Wort Gottes weg. Und der Schlüsselsatz letzte Woche war, an einem harten Herzen wirken Dämonen. Und ob dämonische Einflüsse in deinem Leben sind, hängt nicht davon ab, ob du Harry Potter oder Herr der Ringe geguckt hast in erster Linie, sondern es hängt davon ab, wie dein Herz beschaffen ist. Oder welche Hose du trägst, oder ob du einen Minirock anhast, oder ob, ja, was auch immer es da für Begründungen gibt. Dein Herz ist der Hauptgrund, welcher Geist an deinem Herzen wirken kann. Ja? Okay. So, und heute sind wir beim zweiten Herzensboden. Ja, das hatten wir gerade mal in Markus 4. Der zweite Boden ist der felsige Boden. Ich möchte noch mal lesen aus Markus 4, Vers 5. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Jesus beschreibt hier einen Boden. Ja, ich habe das Bild im Internet gefunden, das sieht eigentlich ganz gut aus. An manchen Stellen sieht man den Felsen so durchschimmern, an anderen Stellen wächst Gras. Aber die Vermutung liegt nahe, dass eigentlich dieser ganze Boden voller Felsen ist. Und das ist das, worüber Jesus hier spricht. Nicht um eine Steinwüste, sondern es ist ein Felsen, es sind Steine und Felsen da und auf diesen Felsen ist eine dünne Erdschicht. Und der Same fällt da drauf und geht sofort auf. Aber er wächst nicht nach unten, weil nach unten kann er nicht, da sind die Steine, sondern er wächst schnell nach oben. Alle seine Energie, die er hat, die er aus der Erde ziehen kann, geht nach oben hin, nach außen hin. Die Pflanze hat nicht die Möglichkeit, ein Wurzelwerk zu bilden, was ihr Stabilität, was ihr ihr Nachschub zusichern könnte, sondern sie hat nur die eine Möglichkeit, nach oben zu wachsen. So, und so eine Pflanze ist zum Scheitern verurteilt. Denn als die Sonne kommt und die Hitze kommt und diese Erde, diese dünne Erdschicht austrocknet, verbrennt die Pflanze. Sie verdorrt, sie vertrocknet und sie stirbt. Das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Und ich habe mich im Vorbereiten hingesetzt und habe gebetet, habe gesagt, Jesus, was willst du mir hier damit sagen? Weil ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich da jetzt eine Stunde drüber predigen soll. Und jetzt bin ich schon am Beten, dass die Stunde ausreicht. Okay, wir fangen mal an mit der Deutung des Ganzen. Der dünne Boden symbolisiert eine oberflächliche Frömmigkeit. Eine oberflächliche Frömmigkeit. Ich lese mal die aus Markus Kapitel 4, die Interpretation von Jesus oder die Erklärung von Jesus. Und er sagt ja, in gleicher Weise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Dieser dünne Boden, wo diese Pflanze reinfällt oder wo der Same des Wortes Gottes reinfällt, der kann nichts anderes produzieren als eine oberflächliche Frömmigkeit. Oberfläche oder dieses Wort oberflächlich trifft es eigentlich perfekt, weil es ist nur an der oberen Fläche zu sehen. Die Frömmigkeit, das Wort Gottes, das Wirken Gottes dringt nicht tief in das Herz hinein, sondern bleibt an der Oberfläche. Wir haben dieses Kapitel schon oft zitiert in dieser Predigtreihe und Thomas hat auch drüber gesprochen, und zwar über den 2. Timotheusbrief. Letzte Woche hatten wir das auch schon. Wo Paulus die oberflächliche Frömmigkeit der Endzeit beschreibt. Wenn wir Vers 5 lesen, da heißt es, also er beschreibt diese Menschen, die sich Christen nennen, aber alles andere in ihrem Leben zeigt, dass sie eigentlich keine Christen sind. Und da heißt es, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugne sie. Von solchen wende dich ab. Eine oberflächliche Frömmigkeit entsteht sehr schnell. Ja, wir sehen, Jesus sagt, dass die Saat ging sogleich auf. Sie ging sofort auf. Sie ist, man hätte denken, oh wow, wie diese Person wächst und jetzt bringt die schon Frucht und jetzt wächst die und jetzt wird die nimmt das Wort Gottes auf und reagiert sofort auf das Wort Gottes und man sieht sofort, dass sich etwas verändert in dem Leben. Aber es ist nur eine oberflächliche Frömmigkeit. Etwas, was nicht die Tiefe erreicht. Am Anfang sieht es sogar aus, dass eine Person, die oberflächlich fromm ist, schneller und besser vorankommt und wächst, als eine Person, wo das Wort Gottes ganz tief hineindringt. Eine Pflanze, wo Wurzeln noch wachsen müssen, kann nicht so schnell nach oben wachsen. Deshalb ist es für Prediger und für Leiter, für Hauskreisleiter immer ganz wichtig, sich nicht täuschen zu lassen. Viele Leute schreien, ja und juhu, und oh, das ist so tiefe Predigten, das ist so tief und so wunderbar und das ist so herrlich. Und man denkt, wow, die reagieren total und die reagieren auf das Wort Gottes und die gehen Schritte. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Was wirklich dabei rauskommt oder welche Qualität eine Frömmigkeit und ein Wandel mit Gott hat, sieht man erst später. Darauf kommen wir dann gleich, wenn die Sonne aufgeht. Ein Beispiel für oberflächliche Frömmigkeit finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 8. Viele von euch kennen bestimmt die Geschichte ab Vers 9. Da war der Philippus in Samaria und hat das Evangelium gepredigt und die ganze Stadt kam, jede Menge Leute in dieser Stadt kamen zum Glauben. Und es passierten außergewöhnliche Zeichen und Wunder und die ganze Stadt war durcheinander, weil das Reich Gottes gekommen war. Und sie kannten das vorher nicht. Und in dieser Stadt gab es einen Mann, der hieß Simon. Ich lese mal Vers 9. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Simon ist wirklich zum Glauben gekommen. Simon hat eine Bekehrung erlebt. Aber er hat nicht, es blieb bei ihm nur oberflächlich. Das war übrigens auch in seinem Glauben hatte er die unreinen Motive aus seinem alten Leben übernommen. Und deswegen hat er sich drangehangen an die Leute, die was zu sagen haben. Er hat sich drangehangen an diejenigen, die die Zeichen und die Wunder tun. Nicht, weil er von denen lernen wollte, sondern weil er es zu seinem Nutzen verwenden wollte, weil er das auch machen wollte. Weil diesen Ruhm, diese Dankbarkeit, diese Achtung, die der Philippus bekommen hat, dass sie auf ihn gehört haben, das wollte er auch haben. Und deswegen hielt er sich zu ihm. Und ich lese weiter ab Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihm. Und dann haben sie ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Vers 18, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Ja, an diesem Wort. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Petrus sieht das Problem. Du willst Gott dienen, du willst Jesus nachfolgen, aber dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Deine Ziele sind nicht die Ziele des Reiches. Die Ziele, deine Motivation, die du hast, stimmen nicht mit dem von Jesus überein. Aber nach außen hin hätte man meinen können, dass der Simon ein total hingegebener Christ ist. Okay, wir machen mal weiter. Warte mal. Ich hab's vergessen. Wir kommen dann auch gleich noch zu den Steinen. Der Simon kam zum Glauben, aber er hatte sein Herz nicht völlig hingegeben. In seinem Herzen waren immer noch Steine verborgen, die das Wort Gottes verhindert haben, dass es wächst und dass es wirkt. Mit oberflächlicher Frömmigkeit kommt immer eine Sache. Und das ist ein oberflächliches Evangelium. Das ist ein Riesenthema. Es gibt meiner Meinung nach zwei Hauptgründe, weshalb Deutschland seit über 200 Jahren keine Erweckung mehr erlebt hat. Erstens ist es die Gebetsarmut, besonders der Leiter und der Prediger. Und zweitens ist es ein falsches Evangelium. Weil ein oberflächliches Evangelium ist ein falsches Evangelium. Unsere Misere ist, dass viele Prediger, viele Geistliche, die das Evangelium verkündigen sollten, selber oberflächliche Gläubige sind. Und deshalb nicht anders können, weil sie ja an sich keinen höheren Anspruch haben, auch ein oberflächliches Evangelium zu predigen. Ich möchte wirklich, auch wenn das jetzt nicht direkt mit dem, was Jesus gesagt hat, zu tun hat, möchte ich darauf eingehen, weil ich das so wichtig finde. In Galater 1, Vers 9, eine wohlbekannte Stelle, sagt Paulus, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ja, Paulus kennt da kein Pardon. Und das ist auch etwas, was nicht in die Ökumene-Kreise und in die kommen wir treffen uns und wir feiern die Einheit reinpasst. Aber es ist so wichtig, dass wir das Evangelium, die Wahrheit nicht verschachern für eine Art von Einheit, die nicht die echte ist. Es gibt nur ein Evangelium und dieses Evangelium zielt auf eine Sache ab. Und das ist zuallererst dein Herz. Und zwar nicht im oberflächlichen Sinne, sondern in der Tiefe. In seiner Vollständigkeit. Gott hat sein Alles gegeben. Jesus hat sich komplett vollständig hingegeben. Und das Evangelium ist, Jesus hat sich vollständig hingegeben. Jetzt gib du dich vollständig hin. Lass uns mal das ewige Evangelium lesen, Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14, ich beam's auch an die Wand, Vers 6 und 7, da lesen wir, was das ewige Evangelium ist. Die meisten von uns, wir lesen das und denken, ja, das hat gar nichts mit dem, was ich als Evangelium verstehe, zu tun. Dann solltest du vielleicht dein Evangelium, was du denkst, was du den Menschen vermitteln solltest, überprüfen. Wir lesen mal. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und jetzt kommt das ewige Evangelium. Der sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist das ewige Evangelium. Und alles, was wir sonst, oder was die Liebe Jesu, seine Hingabe am Kreuz, all das zielt auf das ab. Dass der Mensch zurückkommt unter die Herrschaft Gottes. Dass der Mensch zurückkommt in das, wovor er geschaffen ist. In eine Beziehung mit Gott. Und zwar nicht als Kumpel und Kumpel in erster Linie, sondern als Gott und Geschöpf. Nicht mehr in Rebellion, sondern in Frieden, versöhnt mit Gott. Als Kinder Gottes. Wir haben so eine verkorkste Sicht von Kindern, wie Kinder sich benehmen, die jetzt erst in den letzten 50, 60, 70 Jahren gekommen ist, die aber mit dem heiligen Schrift oder mit der Schriftverständnis von Kindsein überhaupt nichts zu tun hat. Wir sind verseucht durch die 68er-Bewegung, die uns gezeigt, durch die anti-autoritäre Erziehung gezeigt hat, wie Kindheit eigentlich aussehen sollte. Aber das hat nichts mit der Schrift zu tun. In der Bibel heißt es, ein weiser Sohn erfreut den Vater. In der Bibel heißt es, wer, in dem Psalm sagt David, wer, wie ein Vater seinem Sohn vergibt, so vergibt der Herr denen, die ihn fürchten. Ein törichter Sohn ist die Schande seiner Mutter. So, wenn es heißt, dass wir Gottes Kinder sind, dann bedeutet das, wir sind in erster Linie unter seinem Herrschaftsbereich. Nicht, weil er uns knechten und foltern will, sondern weil er uns liebt. Denn wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Wenn wir nicht gezüchtigt werden, wenn wir nicht ermahnt werden, wenn uns nicht Grenzen gezeigt werden, dann werden wir behandelt wie Bastarde und nicht wie Söhne. So, und so hat auch das Evangelium, dass Gott uns zu seinen Kindern beruft, mit dem Herrschaftsanspruch Gottes zu tun. Das wahre Evangelium, lass uns das mal aufschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, zielt auf das Evangelium. Predigt, inspiriert vom Heiligen Geist und schriftgemäß, zielt auf das Herz ab, nicht auf Äußerlichkeiten. Äußerlich Christ sein kann jeder. Ja, jeder, der hereinkommt und sich fromm anzieht und die Schimpfwörter aus seinem Jargon streicht, den kann man äußerlich für einen Christen halten, aber es geht um viel mehr. So, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes, oder Elberfelder sagt es, der Unterweisung, ist Liebe aus reinem Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Liebe, Gewissen und Glauben, das ist all das, was sich in deinem Herzen abspielt. Und das ist, worauf Gott abzielt, worauf das Wort Gottes abzielt. Und das ist die wahre Botschaft. Möge Gott uns das Fürchten lernen. Es gibt ja dieses Märchen, hatte ich früher als Kind so ein Märchenbuch, einer der auszog, das Fürchten zu lernen. Das ist was für ein Bild für unsere Gesellschaft, für unsere Christenheit. Wir haben das Fürchten verlernt. Und Jesus selbst hat gesagt, fürchtet nicht den, der euren Leib töten kann, sondern fürchtet den, der eure Leib und eure Seele in das Höllenfeuer werfen kann. Letztens habe ich ein Zitat von Spurgeon gelesen. Und Spurgeon hat gesagt, ich muss es auf Deutsch irgendwie hinkriegen, passt auf die, die sagen, es gibt keine Hölle. Achtet auf die. Und er hat das wie eine prophetische Stimme gesagt. Und heute, frag mal Thomas, die theologische Welt, das ist eine der großen Sachen, die sie beweisen wollen, die sie uns vorlegen wollen, es gibt keine Hölle. Und diese Allversöhnungslehre hat eine riesige Anhängerschaft. Und die beweisen das alle mit der Schrift, die ja glauben alle, oder zumindest sagen sie, dass sie an Gott glauben, aber sie verdrehen und verfälschen das Wort Gottes. Okay. Ein tiefes, ein wahres, ein echtes Evangelium bringt tiefe, wahre und echte Gläubige hervor. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zurückkommen zum wahren Wort Gottes und uns nicht Betrügereien hingeben, von denen Paulus sagt, dass sie ihre Inspirationen in dämonischen Kräften haben. Okay, lass uns mal weitergehen, zurück zu unserem Gleichnis. Unter diesem flachen Boden befinden sich Felsen, befinden sich Steine. Diese Steine stehen für eine nur teilweise Hingabe. Ist okay. Wir könnten jetzt sagen, okay, entweder bist du jetzt schon hingegeben oder bist du noch nicht hingegeben. Wir Deutschen lieben das ja, dieses entweder oder, schwarz oder weiß, ja oder nein. Da gibt es nichts dazwischen. Aber es gibt sehr wohl was dazwischen. Lass uns das mal aufschlagen. 2. Chronik, Kapitel 25. Na, wo ist sie denn, die Chronik? Vers 2. Und er, das ist der König Amazia, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch, ja, ein Doch. Doch nicht mit ganzem Herzen. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht mit ganzem Herzen. Eine oberflächliche Frömmigkeit tut in bestimmten Bereichen das, was Gottes Wille ist. Aber nicht mit ganzem Herzen. Nicht mit einer Hingabe. Nicht mit einer Vollständigkeit, die das ganze Herz mit einschließt. Ja, und wieder nach außen hin hätten wir denken können, der Amazia, dass der, oh, der ist so ein frommer König und der dient dem Herrn und der ist hingegeben und der beteiligt sich am Gottesdienst. Aber in Wirklichkeit diente er dem Herrn nur nicht mit ganzem Herzen. Ich wiederhole mich ja die ganze Zeit, aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott von uns eine Hingabe verlangt, beziehungsweise ja, ein Stück weit auch einfordert, die unser gesamtes Leben, unser gesamtes Herz betrifft. Nicht, weil ein Egomane ist, der sagt, ich will alle Aufmerksamkeit haben, sondern weil er es verdient. Weil er es verdient. Das ist das, was mich als frischer, feuriger Gläubiger auf die Palme gebracht hat. Ich hab Jesus gesehen, wie er hängt am Kreuz, wie er blutet für mich. Und meine einzige Reaktion war, ich gebe ihm alles. Und ich weiß noch, das allererste Mal, als Gott zu mir geredet hat, wie als ob er mir ins Ohr geflüstert hätte. Er hat gesagt, du hast die Hölle verdient, aber ich liebe dich. Und was konnte ich da für eine andere Reaktion bringen, als sagen, ja, nimm mich ganz, ich gehöre dir ganz. Wenn das jetzt die Wahrheit ist, ich gehe den ganzen Weg, ich gebe alles hin, ich halte nichts mehr zurück. Und ich habe das Wort Gottes tief gehen lassen. Und die Sonne kam. Und einige Pflanzen sind vielleicht verbrannt. Aber nicht die Pflanze der Liebe zum Herrn. Mein Herz ist heute hingegebener als noch vor 10 Jahren, als ich zum Glauben kam. Und es soll in 10 Jahren noch viel, viel, viel hingegebener sein. Und es geht nicht darum, zu sagen, okay, ich bin so wenig hingegeben und dann fühlt man sich so schlecht und fühlt sich so runtergezogen, sondern die Frage ist, auf welchem Weg befindest du dich? Bist du auf dem Gleis in die Richtung, wo du sagst, ich will mehr, mehr, day by day, I walk a little closer with my Lord, day by day, also jeden Tag gehe ich näher an Jesus ran, gehe ich näher an ihn, gebe ich ihm mehr von mir selber, gebe ich mehr das Alte auf, die Sünde, das Fleisch, die Lügen, ich gebe alles auf und folge ihm nach. Bist du auf diesem Gleis, das ist die richtige Richtung. Aber wenn du in diese Richtung gehst, wo du zurückschraubst, wo du zurückgehst, wo du nicht mehr das Feuer hattest, was du mal hattest, wo du deine erste Liebe verloren hast und du anfängst, Kompromisse zu machen, das ist die falsche Richtung. Und sei Gott so, so dankbar, wenn er oder wenn andere Menschen dich konfrontieren, dich darauf hinweisen, dir einen Anstoß geben. So oft habe ich gesehen, ich habe es einige Male erlebt, wo mir das passiert ist, wo ich in der falschen Richtung war, wo ich andere Leute gesehen habe, die hingegeben waren an Jesus, die auf die Dinge der Welt, die keine Sünde sind, freiwillig verzichtet haben Und ich wurde wachgerüttelt, wie ein Wecker kam. Und ich habe gesehen, ich habe das verloren. Ich will wieder zurück. Und dann habe ich mich wieder in diese Richtung begeben. Und in welche Richtung du bist, das ist das Entscheidende. Und Stillstand gibt es nicht. Ein Stillstand in diesem Bereich gibt es nicht. Das ist wie eine, ja, man könnte das Bild jetzt weiterspinnen, man ist auf dem Gleis bergab, also es geht bergauf, hin zum Herrn oder bergab. Sobald du anhältst, es gibt keine Bremse, du rollst zurück automatisch, wenn auch nur langsam am Anfang, du rollst zurück. Und deshalb sagt der Herr in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Mehr als alles, was, kannst du dir vorstellen, was du alles bewahrst? Du bewahrst dein Auto, selbstverständlich. Du bewahrst vielleicht eine tolle Büchersammlung oder du bewahrst dein Lego, würde mein Sohn jetzt sagen. Oder, ja, wenn der Levi rankommt, der sagt, nimm das mein Lego. Du bewahrst deine Kinder, du bewahrst deinen Partner. Du bewahrst deinen Job, keine Ahnung. Du bewahrst deinen Körper. Alles nichts verkehrt, aber dann sagt Gott in Sprüche 4, Vers 23, bitte lernt es auswendig, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn ob du geistlich lebst oder stirbst, bestimmt dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das hat sich seit dem Alten Testament nie geändert. Römerbrief, Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus ermahnt uns. Dieser Vers ist einer meiner Lieblingsverse, weil er es genau auf den Punkt bringt, besser als es jemals jemand gemacht hat. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, wir sehen seine Gnade, wir sehen seine Liebe, wie er blutet am Kreuz, wie er stirbt, wie er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sehen ihn, wie er aufsteht aus dem Grab, wie er lebt am dritten Tag, pulsiert und voller Kraft ist und voller Leben ist. Und er sagt, dieses Leben kannst du jetzt haben. Obwohl du ein Sünder bist, obwohl du Dreck am Stecken hast, obwohl du die Hölle verdient hast. Angesichts dieser Barmherzigkeit ermahnt er uns, dass wir uns hingeben. Und zwar vollständig, mit ganzem Herzen, euer ganzer Leib soll ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Und das Christenheit, Christentum mit in dieser Hingabe, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Das ist mit anderen Worten die einzig logische Schlussfolgerung, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes ansehen, ist völlige Hingabe. Lest bitte dieses Buch, es gibt nur noch antiquarisch, aber es lohnt sich, von Andrew Murray, völlige Hingabe. Total Surrender auf Englisch. Solche Bücher gibt es heute leider nicht mehr. Total Surrender. Und dann die Folge aus dieser vollkommenen Hingabe, Vers 2, ist Heiligung, ist Transformation. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In die Hingabe verwandelt uns nicht. Aber durch die Hingabe geben wir Gott die Möglichkeit, uns zu transformieren. Und dieses Wort, was hier viele von euch wissen das, dieses Wort, was hier für Verwandeln steht, ist dieses selbe Wort, diese Metamorphose, die passiert, wenn der Wurm, dieser hässliche, ekelhafte, haarige Wurm, sich einpuppt und verwandelt in einen wunderschönen Schmetterling. Eine Wesensveränderung. Dieses Wort wird auch verwendet, als Jesus auf den Berg gegangen ist mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und auf einmal sahen sie, er verwandelte sich von innen heraus, fing die Herrlichkeit an zu leuchten. Und sie haben ihn gesehen, wie er eigentlich aussieht. In seiner Göttlichkeit. Er hat sich verwandelt. Und diese Verwandlung passiert in deinem Leben. Nicht, dass du anfängst zu leuchten, das wäre echt cool, aber meistens ist es nicht. Diese Verwandlung in das Wesen Gottes hinein passiert, wenn du dich völlig hingibst. Und diese mangelnde Hingabe, dass du Bereiche zurückhältst, dass du dich nicht völlig hingibst, dass du innerlich eine Festlegung machst und sagst, Gott, diesen Bereich, aber da lasse ich dich nicht ran. Das sind die Steine, die unter der Oberfläche verbogen sind und die dein Wachstum und die das Wachstum des Reiches Gottes in deinem Leben verhindern. Ich war so ermutigt diese Woche, ich habe immer mal auf YouTube Videos angeschaut von der Erweckung, die Anfang der 90er, also Anfang Mitte der 90er in Amerika war, in Pensacola. Und zur selben Zeit waren noch zwei andere gewaltige Erweckungen, da waren aber keine Kameras dabei. Wir haben nur die Aufnahmen aus Pensacola. Und dann war noch dieser Toronto-Segen, aber darüber sage ich vielleicht ein andermal was. Und ich habe mir die Taufgottesdienste angeschaut, wo 20, 30 Leute getauft werden. Jeder von ihnen kommt und gibt ein Zeugnis zur Ehre Gottes. Und du siehst bei jedem Einzelnen die Frucht dieses Evangeliums dort ist, ich gebe mich ganz hin, nie wieder die Welt, nur noch das Kreuz. Und das ist die Frucht von echter Erweckung. Nicht, dass wir alle anfangen zu lachen und uns auf den Boden hin und her wälzen, sondern die Frucht von Erweckung. Wenn Gott eine Gemeinde, eine Stadt heimsucht, ist, dass Menschen transformiert werden und nicht mehr für sich selbst, für die Welt oder für die Werte dieser Welt leben, sondern einzig und allein das Kreuz sehen. Und nicht das Kreuz von Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, sondern auch das Kreuz von ich nehme es auf mich, ich nehme mein Kreuz auf mich, ich verleugne mich selbst. Aber später mehr dazu. Ich ermutige euch, wenn ihr mal, ja, ich gucke auch an manchmal lustige YouTube-Videos, Thomas weiß das, das hat auch seinen Platz, aber wenn ihr wirklich mal eine gute Zeit haben wollt, guckt euch die Lobpreisvideos an von dieser Erweckung, guckt euch die Taufgottesdienste, die Predigten an. Es ist sehr ermutigend. Okay. Kommen wir weiter im Text, es ist schon um 12. Oh Jesus. Die Sonne. Die Sonne. Steht für drei Dinge. Ja, alles drei finden wir in der Schrift. Und zwar für Bedrängnis, Verfolgung und die Zeit der Versuchung. Lass uns mal um das Erste, ich habe mir hier ein Zitat von Arthur Katz aufgeschrieben, ich habe das schon oft zitiert, aber ich werde nicht müde, das zu zitieren. Er hat gesagt, die Krise macht offenbar und die ultimative Krise offenbart ultimativ. Das heißt, wenn du wissen möchtest, was in dir drin ist, was eigentlich in deinem Herzen ist, dann warte auf die nächste Krise. Hartwig Henkel hat mal gesagt, wenn es dir richtig dreckig und schlecht geht, wenn du so richtig am Boden gehst, bist, da wo du hingehst, zu dem du redest, das ist dein Gott. So, die Krisen sind sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Diese Sonne steht für diese drei Arten von Krisen, die das offenbar machen, welche Qualität das Werk des Wortes Gottes in unseren Herzen eigentlich hat. So, das erste ist Apostelgeschichte Kapitel 14. Bedrängnis. Ich habe mal nachgeguckt, das griechische Wort kann man auch, oder ist auch in diesem deutschen Wort schon mit drin, aber das kann man noch besser übersetzen mit Druck. Pressure. Apostelgeschichte 14, 21 und 22. Ja, das noch ganz kurz, in den zwei Versen davor wurde Paulus gerade gesteinigt. Also er weiß, wovon er redet. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, man kann auch übersetzen, sie ermutigten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Der Weg in den Himmel, der Weg zu Jesus, der Weg im Wachstum im Reiche Gottes ist gepflastert mit Bedrängnissen, mit Herausforderungen. Und es gibt viele verschiedene Arten von Bedrängnissen. Ich tue das jetzt nur oberflächlich behandeln. So dieser Druck, der in verschiedenen Lebensbereichen, sei es finanziell, sei es in Beziehungen, es kommt Druck auf dich. Und dieser Druck offenbart, was wirklich in dir drin ist. Verfolgung. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 und 15. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, als ihr gläubig seid. Ja, also Paulus beschreibt hier, wir kamen zu euch, wir haben gepredigt und er preist den Herrn, dass sie, die Menschen das nicht als Menschenwort aufgenommen haben, ja in den Kopf, ja jetzt überlegen wir mal, ob das jetzt wirklich so stimmt und jetzt analysieren wir das mal, sondern sie haben es, was es wahrhaftig ist, als Gotteswort aufgenommen. Und dieses Gotteswort ist genau dasselbe, wovon Jesus redet, das wirkt bis zu dem heutigen Tag, als er das geschrieben hat, in ihnen. Und jetzt schauen wir, wie dieses Wirken aussieht, wie man das Wirken Gottes beweisen kann. Das Wirken des Wortes Gottes im Herzen. Vers 14. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Der Beweis, dass das Wort Gottes in euch wirkt, ist, dass ihr in Verfolgungen standhaft seid. Wenn ihr leidet, weil ihr an Jesus glaubt, ob ihr dann wirklich auf das Wort Gottes gegründet seid, ob es in euch drin wirkt, das wird dann offenbar. Und wir in unserem europäisch-humanistisch-christlich-jüdisch-abendländischen Kulturkreis, Wir kennen Verfolgung nicht wirklich. Ab und zu wird mal einer gemobbt oder es kommt ein blöder Spruch, aber wir kennen Verfolgung nicht wirklich. Wir kennen das nicht. Aber diese Sonne wird aufgehen. Diese Sonne wird aufgehen und wird prüfen, ob das, was in deinem Herzen ist, echt ist. Und das Zweite ist die Zeit der Versuchung. Diese Sonne ist die Zeit der Versuchung. 2. Chronik 32, 31. Es gibt Zeiten der Versuchung. Ja, nicht den Moment der Versuchung, auch nicht die Sekunde der Versuchung, sondern es gibt ganze Zeiten der Versuchung, wo wir auf die Probe gestellt werden. Wir wissen, das lesen wir im Jakobusbrief, dass Gott nicht versucht, aber er prüft alles, er testet uns. Und er lässt Versuchungen zu, um zu testen, wie unser Herz beschaffen ist, wofür wir uns entscheiden. Und eine schöne Bibelstelle davon finden wir in 2. Chronik 32, 31, da heißt es: Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Gott lässt in deinem Leben Zeiten der Versuchung zu, um zu prüfen, ob du wirklich hingegeben bist. Und dann sieht es manchmal so aus wie: Gott schenkt mir eine offene Tür. Für mich war die eine Zeit der Versuchung zum Beispiel, ich wusste, Gott will nicht, dass ich ein zweites Jahr Bibelschule mache. Gott will nicht, dass ich den schnellen Weg einer frommen Karriere gehe und mich in den Dienst rein Bibelschule. Ja, das geht ja ganz einfach. Du bist bei YWAM und sofort bist du drin und kannst aufsteigen und kannst dir dein eigenes Ministry aufbauen. Und es waren in meinem Leben Zeiten der Versuchung, wo ich diese Möglichkeiten gesehen habe. Und wo ich aber eigentlich wusste von Gott, es ist nicht sein Wille. Er möchte, dass ich arbeiten gehe, dass ich einen Job lerne, dass ich einen Job habe und dass ich die Drecksarbeit mache. Und meine, besonders die ersten 3 Jahre meiner Ausbildung waren wirklich herausfordernd. Und dass ich da mich als treu erweise. Und es gab eine Zeit, wo ich dadurch besonders versucht war. Manchmal ist es auch so, dass du hast einen transzendenten, übernatürlichen Touch vom Himmel und du bist so gefüllt mit Gott, du bist so übervoll mit ihm und die Sünden, die du mal hattest, an die denkst du gar nicht mehr. Und du läufst ganz natürlicherweise ohne die Sünde. Und dann flacht dieses Hochgefühl ab und auf einmal fühlst du dich wie von Gott verlassen. Genauso wie der, wie heißt er? Hiskia, dankeschön. Genauso wie der Hiskia. Und dann wird geprüft, ob die Entscheidung, die du für Jesus getroffen hast, wirklich ernst und wirklich echt war. Ja, wenn dann die alten Versuchungen wiederkommen aus dem alten Leben, wo du denkst, du bist da rausgerettet und kehrst nie wieder dahin zurück und auf einmal kommen die Angebote des Feindes. Ja, bei mir war das so, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, Frauen haben sich, also als ich Teenie war, hat verschiedene Gründe gehabt, aber haben sich nie für mich interessiert, also Mädchen und Frauen. Und das fing erst an, als ich zum Glauben kam. Und ich wurde ich dachte, oh, ich bin so siegreich und so herrlich und so, ach so, Sex vor der Ehe ist Sünde, wusste ich gar nicht. Bin ich dabei, mache ich mit, kein Problem. Und als ich mich entschieden hatte, das ist der Weg, den ich gehen will, dann kamen die Versuchungen. Und ich habe eine Frau nach der anderen kennengelernt und ich wurde auf die Probe gestellt, was in meinem Herzen ist. Und meistens habe ich bestanden. Aber Gott ist langmütig und gnädig. Und jeder, wenn du sündigst und darüber zerbrichst und Sünde Sünde nennst, dann kannst du sofort wieder losstarten mit Gott und kannst die Weichen neu stellen und kannst deine Hingabe erneuern und vertiefen. Die praktische Anwendung, den kennen wir ja noch von letzter Woche. Ja, der hat Probleme mit seinem Feld, sieht so müde und erschöpft aus mit seiner Hacke da und weiß nicht so richtig, was er jetzt als nächstes machen soll. Und so geht's uns ja oft. Die praktische Anwendung, was tun wir jetzt mit dieser Botschaft? Was tun wir mit unserer oberflächlichen Frömmigkeit? Wenn wir merken, eigentlich habe ich da noch Steine in meinem Herzen, die habe ich noch nicht aus dem Weg geräumt. Wenn wir merken, meine Hingabe ist nicht mehr so, wie sie mal war. Oder wenn du einfach merkst, ich will mehr mich Gott hingeben. Ich möchte radikaler sein. Jetzt geht's los. Das Erste, was auch gerade als Felix und ich uns kennengelernt haben, was eine der Hauptdinge war, die wir gelernt haben, war das Herz erforschen lassen. Das Herz erforschen lassen. Ich bin Hartwig Henke so dankbar für seine, für diesen Schwerpunkt in seiner Lehre, weil er auch auf diesem Bereich ein sehr starkes Zeugnis hat. Das Herz erforschen lassen. Lass es mal, ich versuche es ein bisschen schneller zu geben, Psalm 139. Da betet der David, Psalm 139 ist dieser ganz berühmte, du kennst mein Stehen, mein Denken, wenn ich gehe, du warst schon da, und nehme ich Flüge der Morgenröte und fliege zum äußersten Meer, du bist bei mir. Und er drückt in diesem Psalm seine Beziehung mit Gott aus. Diese liebevolle, freundschaftliche Beziehung, die er zum Herrn hat. Dieser Gott, der sich so sehr für ihn interessiert, dass er sogar die Haare auf seinen Kopf zählt. Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und dann sagt er aber, er bleibt nicht stehen dabei. Gott ist nicht nur an einer freundschaftlichen Beziehung mit ihm interessiert. Preist dem Herrn für diesen Teil des Evangeliums. Aber Gott ist auch an deiner Heiligung interessiert. Er möchte dich voranbringen. Ja, wenn du dein Kind nur nimmst, oh, du bist so süß, ich hab dich so lieb, ich hab dich lieb. Und den ganzen Tag, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Das ist ein Teil von Vater-Sohn oder von Eltern-Kind-Verhältnis. Aber es ist bei Weitem nicht alles. Ich möchte, dass mein Kind aufwächst, dass es vorankommt, dass es Herausforderungen besteht, dass es lernt, selber zu gehen, lernt, selber sich anzuziehen, dass es lernt, selber zu Gott zu suchen, dass es lernt, erfolgreich im Leben zu sein. Und wenn du in deiner Gottesbeziehung stehen bleibst bei, du bist bei mir, Jesus, Halleluja. Das ist ein wunderbarer Teil des Evangeliums, aber bei weitem nicht alles. Gott möchte dich weiterbringen und genau darum geht es in Vers 23 und 24. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. David weiß, dass er sein Herz nicht erforschen kann. Der Weg eines jeden Mannes ist recht in seinen eigenen Augen. Sprüche 12 oder 16 oder so. Der Weg, oder ganz woanders. Für die, die jetzt nachprüfen, ob das wirklich da steht. Der Weg eines jeden Mannes ist recht in seinen eigenen Augen. Wenn du die Leute draußen fragst, selbst in der Gemeinde, so wie ich das mache ich richtig. Ist ja klar, sonst würde ich es ja nicht so machen. Diese Wahrheit führt dich in eine enorme Hoffnungslosigkeit. Ja, was für eine Hoffnung ist denn dann noch? Wenn ich sowieso immer nur das mache, was ich will und dass dieser Weg richtig ist in meinen Augen? Die Hoffnung ist bei denen, der sich der Herzenskenner aller nennt, der dein Herz erforschen kann. Und Herz erforschen meint nicht wie, Gott nimmt die Lupe und guckt mal nach, ja, was ist denn da? Sondern das Herz, wenn Gott das Herz erforscht, dann bedeutet das, er zeigt dir dein eigenes Herz. Er zeigt dir dein eigenes Herz. Und das ist deine einzige Hoffnung. Deine einzige Hoffnung. Psalm 19, Vers 15. Ist eine ganz ähnliche Stelle. Letzter Vers. Lass die Worte meines Mundes, also David betet, lass die Worte meines Mundes und das Sinne meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Sein Gebet ist, mein Herz soll wohlgefällig vor dir sein, Gott. Und mit dem Herz gehen immer die Worte Hand in Hand. Es gibt keine Trennung von deinen Worten und deinem Herzen. Außer bei Heuchlern. Aber das sind wir doch nicht, oder? Oder? Das Herz erforschen zu lassen, ist eine der Hauptwege, indem wir aktiv Gott erlauben, Gott einladen dazu, das zu unserem Gebetsanliegen machen. Herr, zeig mir, was in meinem Herzen ist. Erforsche mein Herz, prüfe meine Nieren, zeig mir, wie ich es meine. Das ist die einzige Hoffnung, wie wir die Steine in unserem Herzen feststellen können. Unsere mangelnde Hingabe, die Bereiche, die wir vor Gott zurückhalten. Und dann Schritt 2. Thomas, kannst du schon mit nach vorne kommen, bitte? Bisschen Dudelliner. Ja, der, wenn Thomas Anders ist weggegangen, ist nur noch Dieter Bullen hier. Wenn wir dann das Herz erforscht bekommen haben und auf einmal sehen wir, ich bin gar nicht so hingegeben, wie ich denke. Ich bete gar nicht so hingegeben, wie ich das dachte. Ich liebe den Herrn gar nicht so sehr, wie ich das angenommen hatte. Dann ist es Zeit, die völlige Hingabe zu vollziehen. Kannst du deine Elberfelder mal aufschlagen? Psalm 57, Vers 7. Luther und Schlachter übersetzen komisch, aber Elberfelder übersetzt ganz gut.
Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt. Er hat meine Seele gebeugt. Gefestigt ist mein Herz, Gott. Gefestigt ist mein Herz.
Thomas Anders ist da. Gefestigt ist mein Herz. Ja, King James, my heart is fixed. David beschreibt hier, ja, in Schlachter steht, getrost ist mein Herz oder sowas. Wir nehmen jetzt Elberfelder. David beschreibt hier, wie er sein Herz ausrichtet auf Gott hin. My heart is fixed, mein Herz ist gefestigt. Ich schaue auf den Herrn, ich folge ihm nach. Die Richtung ist klar, ich richte mein Herz aus auf ihn. Und wir festigen unser Herz. Zuallererst, indem wir das Kreuz Christi anschauen und die Schönheit der Heiligkeit im Kreuz sehen und dadurch motiviert werden, dadurch den Anreiz bekommen, selbst unser Kreuz auf uns zu nehmen und nicht mehr für uns selbst zu leben. Völlige Hingabe für Christen bedeutet, das Kreuz komplett und vollständig zu umarmen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. Ich vollziehe diese Hingabe. Ich umarme das Kreuz täglich. Es ist zu meinem Lebensweg geworden, mich komplett ihm hinzugeben, nur noch allein für ihn zu leben. Meine Freude nur noch in der Beziehung zu ihm zu finden. Ihn als meine Quelle völlig anzunehmen und zu akzeptieren. Ihm mein Herz hinzuhalten. Ich möchte es noch lesen aus Lukas Kapitel 9, bevor wir dann ins Gebet gehen. 23 bis 26. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, sich an Christus hinzugeben. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, es gibt keinen unpassenden Zeitpunkt, sich ihm vollständig auszuliefern. Das ist das, was wofür Jesus gekommen ist, dass wir das überhaupt tun können, uns ihm auszuliefern und in unsere Bestimmung als Kinder Gottes zu kommen. So, wenn du, ich möchte ein Gebet sprechen und dann singen wir ein Lied. Und du kannst einfach zu Gott reden, du kannst einfach reagieren und kannst mit ihm reden und antworten und sagen, Gott, ja. Ja, ich will das. Du siehst meine Steine, Vater. Du siehst all die Hindernisse. Du siehst, warum ich mich nicht hingebe, warum ich mich scheue. Du siehst meine Angst. Und du kannst ihn einladen, es wegzunehmen. Du kannst ihn einladen, dass das Feuer Gottes dich reinigt. Und auch wenn du merkst, dieses Thema von letzter Woche mit diesem festen Herzen, dieses Herz, was unempfindsam ist für die Gnaden und für die Worte Gottes. Bring es ihm hin. Lauf nicht weg vor ihm, sondern lauf zu ihm hin. Herr Jesus, wir laufen nicht weg. Wir laufen nicht weg vor dir. Wir laufen zu dir hin. Wir fliehen nicht mehr. Weil nehmen wir Flüge der Morgenröte und fliehen zum äußersten Meer. Du bist doch da. Herr, wir wollen dir einen Gottesdienst bringen, der deiner wert ist, der deiner würdig ist. Du verlangst nach allem. Und Herr, wir wollen dir alles geben. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen erforschst und dass du die Steine in unserem Herzensboden aufzeigst, wo wir uns dir nicht hingeben wollen, wo wir oberflächlich geblieben sind, wo wir nicht vollständig uns ausgeliefert haben. Herr, wir wollen das nicht dabei belassen, sondern möchten dir den Raum geben, uns zu füllen, uns zu verändern. Und wir wollen uns dir völlig hingeben, wollen das Kreuz akzeptieren. Danke, Herr, dass das Kreuz das größte Glück ist und das größte, was wir finden können. Denn wer sein Leben hingibt, der wird es finden. Wir glauben dir, Herr. Wir glauben dir.